Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig.
Der Podcast wird gesponsert vom ACS Schweiz, Ihrem zuverlässigen Partner für alles rund ums Automobil. www.acs.ch.
Ja, das ist die Ausgabe vom 6. Mai 2025. Dominik Feusi und Markus Somm. Ja, zuerst gehen wir mal auf unsere Lieblingsparteipräsidenten Matthias Meyer und Cedric Wermuth. Sie sind Parteipräsidenten von immerhin der zweitgrössten Bundesratspartei. Man hat aber den Eindruck, sie haben sich eigentlich noch nicht daran gewöhnt, dass sie da Präsidenten sind von einer relativ wichtigen Partei. Dominik, um was geht's?
Ja, in ihrem neuesten Videoblog. Sie machen das ja auch wie wir. Sie tun einen Podcast aufzeichnen, tun dann aber auch als Filmli auf YouTube stellen. Das hat sich ein Redaktionsmitglied vom Nebelspalter, der Janik Güttinger, in verdankenswerter Art und Weise angetan. Weil dort wird, man hört und staunt, darüber diskutiert, ob man nicht auch die SVP wie die AfD müsste als rechtsextremes Bestreben einschätzen. Oder auch, es schwirrt so umeinander, ob sie nicht auch noch könnte, aber lieber nicht, aber vielleicht doch verbieten. Es fängt an, Cedric Wermuth sagt, ja, das sei eine schwierige Diskussion. Und dann sagt Matthias Meyer, ich finde es auch eine schwierige Diskussion, aber in Teil sei also die SVP wirklich rechtsextrem. Man sehe das daran, dass der ehemalige Bundesrat Ueli Maurer Wahlwerbung gemacht hat für die AfD, die ja jetzt eine rechtsextreme Partei ist. Und es gäbe Nationalräte, die bekennende Rechtsextreme ins Bundeshaus einladen und Selfies mit ihnen postet. Wir haben eine junge SVP. Und so. Also sie zählt dann so ein bisschen alles auf, was so ein bisschen verschwörungsmässig, verschwurblerisch umeinander könnte sein. Es gibt da, so endet sie, ganz klare Verbindungen. Und sie stehen ja dazu. Sie machen es nicht einmal heimlich. Und eben, ja, dann sagt der Cedric Wermuth, im Sinn von Parteivergleich, wo es gäbe, wer steht da wo politisch, also dann sei die Differenz zwischen der AfD und der SVP also nicht so gross. Sie gehören beide, Zitat, zum extremsten Kreis von der rechten Parteien, zusammen mit dem Front National. Ganz schlimm. Aber sieg halt so, die Schweiz können das Instrument vom Verbot von Parteien gar nicht.
Gut, man muss sich das mal auf der Zunge zergehen lassen. Also das sind zwei Vertreter von einer Partei, wo die Jugendabteilung letzte Woche eine Kampagne geritten ist gegen die Reichen. Wo sie uns auffordern, wir sollen die Reichen aufessen, die Reichen also liquidieren. Das ist eine Partei, die eigentlich zur Gewalt aufruft. Das ist auch eine Partei, die seit Jahren ein Problem hat mit ihren gewaltbereiten Mitgliedern, wenn sie ab und zu gehen demonstrieren im Schwarzen Block und so weiter. Es ist schon sagenhaft, was sich da die zwei Jungpräsidenten rausnehmen. Es ist lächerlich, es ist aber auch unverschämt. Es ist, ja, wir bleiben ein bisschen die Worte, wir fehlen die Worte, um das überhaupt zu beschreiben. Aber es zeigt auch ein grundsätzliches Problem, das wir schon ein paar Mal besprochen haben, die SP-Führung. Das sind ja alles ehemalige Juso. Was ja auch lächerlich ist, die Juso sind eine Partei, die sehr stark von der Provokation lebt. Kann man gut finden, schlecht finden, spielt keine Rolle. Aber der Punkt ist, die zwei Jusos, die sind immer noch nicht angekommen in der Erwachsenenpartei. Sie sind einfach nicht erwachsen. Sie tun wie pubertierende Teenager, tun sie da sich Gedanken machen über den Lauf der Welt. Und für eine Bundesratspartei ist das peinlich. Ich muss ehrlich sagen, ich finde, die anderen Bundesratsparteien sollten langsam mal denen ein bisschen auf die Finger klopfen und sagen, das geht nicht. Vor allem, was auch die Jusos sonst so bietet, es ist alles nicht akzeptabel für eine Bundesratspartei. Ihr könnt ja aus dem Bundesrat raus und dann könnt ihr erzählen, was ihr wollt. Und dann tun wir auch über eure linksextremen Äußerungen uns äußern. Selbstverständlich tun wir euch nie verbieten. Die lächerliche Diskussion, dass man so, das finde ich so fast das Peinlichste. Wahrscheinlich können sie ja keine andere Sprache außer Deutsch. Die sklavische Beobachtung von der deutschen Verhältnis. Deutschland, wo eine von der prekärsten Demokratien zur Zeit hat, wo man wirklich merkt, hey, da läuft nicht gut. Was soll Deutschland uns irgendwo lehren? Schon das ist so peinlich. Und an dem Minderwertigkeitskomplex, wo die zwei Jungteenager im Parteiamt verrötet. Immer so, oh, wir kleinen Schweizer, oh, wir kleinen, wir schauen, was die Deutschen machen. Und was die Deutschen machen, ist so interessant. Nein, es ist peinlich. Und wie gesagt, nächstes Mal die Juso wieder saublöd tönt, muss man wirklich mal sagen, der Bundesratsparteipräsidenten, redet einmal mit diesen zwei Juso.
Ja, es ist wirklich, muss ein Thema sein, oder? Weil sie schweigen dann immer wieder grosse Ozean, wenn es darum ging, zu ihrer Jungpartei etwas zu sagen, oder? Und insbesondere eben zu diesen Gewaltaufrufen. Das finde ich problematisch. Und dann, du weisst es, wie es dann eigentlich wieder läuft, oder? Sobald wir dann wieder in einem Wahljahr sind, wird wieder von Journalisten und von der Mitte-Partei, teilweise sogar von der FDP, die Polarisierung beklagt, oder? Die Polarisierung, das ureigene Böse in der Schweizer Politik, wie wenn zur Politik nicht auch durchaus eine harte Diskussionskultur würde gehören, aber eben ohne Gewaltaufruf. Und mit dem Finger zeigt man aber dann immer auf die SVP, interessanterweise, oder? Man zeigt dann eben nie auf die Juso und nie auf Matthäa Meier und Cedric Wermuth, wo das Treiben, die Gewaltaufrufe, offensichtlich, das haben wir letzte Woche erlebt, tolerieren.
Ja, muss man ehrlich sein, also die SVP ist ja so etwas verharmlos worden zur Zeit, also wenn es da Andi Glarner nicht gäbe, dann würden wir ja einschlafen. Also es kommt ja nichts mehr. Es kommt ja nichts mehr wahnsinnig empörend von der SVP. Die SVP hat eher auch ein bisschen Problem, dass sie zu saturiert wirkt und zu anständig und so lieb. Und von dem her ist ja die Diskussion völlig weltfremd. Aber es geht mir wirklich um den Kern von dem Ganzen ist ja einfach, dass man den politischen Gegner nicht mit Argumenten bekämpfen, nicht würde sagen, wir finden das aus diesen und diesen Gründen falsch, da dürfen wir auch zuspitzen, da dürfen wir auch polemisieren. Nein, man tut es so sich ein bisschen kokettieren mit dem Gedanken, wir könnten doch die einfach verbieten, dann ist alles gut. Wir finden das eigentlich total gut. Das ist eine arrogante, dumme, unpolitische Haltung, die peinlich ist für Leute, die behaupten, sie seien irgendwo an Debatten, an der politischen Auseinandersetzung interessiert und für einen mehr oder weniger gut ausgebildeten Politologe wie der Cedric Wermuth nur peinlich, nur peinlich. Aber ich lasse das sein. Wie gesagt, die zwei sind unter Beobachtung. Mal schauen, ob sie noch irgendeinmal in ihrem Leben erwachsen werden oder ob sie einfach 18 bleiben. Ist ja schön, ist ja schön. Die IDP hat das auch gemacht. Gut, gehen wir zu der Session. Es ist die berühmte Sondersession, die überflüssig ist, die nur da ist, damit Berufspolitiker Geld abholen können, auf Kosten von uns Steuerzahlern. Weil es nämlich sonst nicht genug effizient können ihre Sessionen bestreiten. Sie haben schon 4 Sessionen, das muss lange. Die Sondersessionswut, wo übrigens auch meistens von der Linken gefordert wird, auch das sollte aufhören. Aber was haben wir jetzt in dieser Sondersession, die wir nicht mehr besprechen, Dominik?
Ja, sie tun nicht nur Geld kassieren, sie tun natürlich auch Geld verteilen, nie ihres eigenen, sondern das Geld von allen anderen, von der Allgemeinheit, die sich nicht wehren kann, die keine Sondersession hat, sondern muss am Morgen um 6 Uhr aufstehen, um können arbeiten und Geld verdienen und dann Steuern schicken. Ja, gehen wir zum Inhalt. Der Nationalrat hat heute nochmal über den indirekten Gegenvorschlag zur Kita-Initiative beraten und er will immer noch sehr viel Geld ausgeben, eine Betreuungszulage für Kita-Kinder, also für fremdbetreute Kinder, nur für fremdbetreute Kinder. Und natürlich hat man das durchgebracht am Schluss. Es hat die Mitte geholfen, links-grün sowieso und auch die Grünliberalen. Und da muss ich jetzt schon mit denen ein Hühnchen rupfen. Ich habe auch schnell noch geredet mit dem Jürg Grossen und vor allem mit der Katrin Bertschi. Die ist so ein bisschen die Leaderin bei den Grünliberalen, Berner Grünliberale Nationalrätin. Und die hat, ich habe es nachher geschaut, vor 3 Jahren bei mir im Fäusi Federal hoch und heilig versprochen. Es ging die Grünliberalen nur darum, dass dann eben die Frauen können gehen arbeiten, dank der familienexternen Kinderbetreuung, oder? Leider hat man jetzt das genau aus dem Gesetz rausgekippt. Nämlich die Bedingung, dass man wirklich arbeiten kann. Und wer jetzt gemeint hat, die Grünliberalen hätten jetzt Nein gestimmt. Nein. Sie haben natürlich trotzdem zugestimmt. Auch Katrin Bertschi hat zugestimmt. Und auf meine Anfrage, warum sie das denn gemacht hat, ja, es sei eben administrativ jetzt kompliziert zu machen. Aber faktisch, und das muss man sich jetzt einfach auf der Zunge vergehen lassen, links-grün bis Mitte und grün-liberal finanziert auf Kosten von der Allgemeinheit, dass Frauen oder Männer, Eltern mit Kind freie Zeit überkommen und können go joggen dann oder können putzen oder können irgendetwas machen, vielleicht auch Kampagnenarbeit für die Grünliberalen.
Also wenn die Mütter oder die Väter einfach zu faul sind, ihre eigenen Kinder zu betreuen, dann tut der Staat, besser gesagt, mehr Steuern zahlen, zahlen das. Also die Leute, die gehen am Morgen um 6 Uhr arbeiten, die zahlen, damit die Kinder vom Cedric Wermuth fremd betreut werden und er und seine Frau sich können ein Käferli machen und ein bisschen können spazieren. Das ist jenseits von Gut und Böse, das ist pervers, das ist unverschämt, das ist unanständig und das ist links. Und was auch noch interessant ist, das sind ja die gleichen Kreise zum Teil, auch die vor allem von der Mitte, ja, wo da immer über die Landwirtschaft jammern, dass die da so Subventionen bekommen. Da ist nichts anderes passiert als eine Betreuungsindustrie, die eine sozialdemokratische Betreuungsindustrie ist, wo man so zu Tode reguliert hat, dass der Private sowieso gar nicht mehr will, in die Industrie einsteigen. Die wird jetzt zu Tode subventioniert für einen Zweck, wo niemand mehr weiss, außer dass der Cedric Wermuth mit seiner Frau kann gut käfeln am Morgen und sein Kind nicht muss betreuen. Es ist jenseits von Gut und Böse, hat nichts mehr zu tun mit eben der berühmten Arbeitspolitik, wo man eben auch ums Verrecken will, Frauen oder die Männer, je nachdem, zum Arbeiten bringen. Alles, alles vorgeschoben. Es geht nur um zwei Sachen. Erstens, die Familie zur Sau machen. Man will nicht, dass die Eltern sich vor allem um die Kinder kümmern, sondern der Staat nimmt die gerade und die anderen Steuerzahler müssen das zahlen. Und das Zweite ist, man hat für eigene Leute, für die eigene Klientel eine Industrie finanziert, staatlich finanziert.
Und das alles unter dem Titel, das hast du auch schon 100 Millionen Mal gehört, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Und es ist jetzt einfach, die Maske ist gefallen heute. Es hat mit dem rein gar nichts zu tun. Sonst hätte man müssen das reinlassen. Und noch ein letzter Punkt. Man hat ja, du kannst dich erinnern, die Initiative hat die 2,3 Milliarden Franken gekostet. Die erste Variante vom Gegenvorschlag hat der Bund 800 Millionen gekostet. Karin Keller-Sutter hat dann hinter der Kulisse, glaube ich, schon ein bisschen geweibelt und gesagt, das Geld ist gar nicht rum. Und jetzt macht man es anders. Jetzt tut man es über Familienzulage und Ausgleichskasse finanzieren. Das heisst, man tut es nicht mehr bei den Steuergeldern uns abzocken, sondern direkt vom Lohn abziehen. Kantone sollen dann auch noch drin reinzahlen. Also, man darf einfach kantonale Steuern noch machen. Und das ist komplett absurd. Kantone haben auch ein riesiges Problem mit dem. Sie drohen auch und ich hoffe, sie machen das Kantonsreferendum. Das gibt es in der Schweiz. 8 Kantone müssen das Referendum ergreifen. Das wäre sehr gut, da könnte man nämlich darüber abstimmen. Ich bin fast sicher, das ist die einzige Variante, wo die zahlende Allgemeinheit sich kann wehren gegenüber der links-grünen, mitte-grün-liberalen Feldzug aufs Portemonnaie, wo wir noch haben und auf das, wo wir redlich verdienen, wir wollen arbeiten. Und es ist auch antiföderalistisch wieder mal. Es ist wirklich das ganze Wüstenentscheid von heute Morgen. Und ich finde es wirklich, und am schlimmsten, meine Linksgrün ist immer für das, aber am schlimmsten finde ich, wenn eine Partei wie die Grünliberalen antreten und sagen, ja, es geht uns wirklich um die Berufsfähigkeit von jungen Eltern und nachher ist das draussen und dann macht man halt gleich nichts.
Gut, aber eben, man muss auch sagen, also die Mitte, was für eine Schande, dass eine Partei, die sich bürgerlich nennt, wie die Mitte,
ja, gut,
wo etwas zustimmt. Das ist jenseits von Gut und Böse und es ist ja die gleiche Partei, die der Bundesrat jetzt stellt, die soll die ganze Armee wieder aufrüsten. Und wenn wir dann wieder darüber reden, ja, wir haben kein Geld mehr, wir müssen die Einnahmen erhöhen, weil es ist so schwer im Staat zu sparen, damit wir eine Armee aufrüsten können. Und der Martin Pfister dann vor der ganzen Nation tut viel, viel dicke Tränen tut vergüssen, weil er unbedingt Geld will. Dann muss ich sagen, ja, und was ist denn das für eine Partei wie die Mitte, die so sinnlos Geld spricht? Für nichts, für gar nichts, wo nichts bringt. Solange dass wir Geld haben für solche Dummheiten, für solche Dubeleien, gibt es keine Einnahmen mehr. Die Armee muss sich finanzieren mit dem, was wir haben. Und das kann man auch durchsetzen. Und wenn die Bürgerlichen von der Mitte, die angeblichen Bürgerlichen, da nicht mitmachen, dann müssen wir schauen, wie er im Bundesrat denn da steht. Also, es ist wirklich, es ist eine Zumutung. Und das noch an einer Sondersession, wo wir auch noch zahlen, obwohl sie völlig unnötig ist, einfach, dass der Cedric Wermuth mit seiner Frau das Käferli nehmen kann, damit es er recht gemütlich hat. Er steht ja auch erst um 8 Uhr auf, wie man gehört hat, er hat es öffentlich gesagt. Nein! Das ist, Gottverdeli, eine Faulenzer-Partei, die einen Faulenzer-Staat will, mit einer Faulenzer-Mentalität. Das sind Faulenzer, die sozialdemokratische Faulenzer-Partei. Das wäre der richtige neue Name. Gut, gehen wir zu einem anderen Thema, ganz wichtig. Wir hoffen immer darauf, dass das Wetter jetzt gut wird. Und es wird sicher gut. Dann könnt ihr grillieren. Und wer grillieren will, der muss unbedingt einen neuen Grill kaufen. Sofort jetzt. Eine richtige Maschine. Gehen wir schauen auf Premium-Gedankenstrich. Grill.ch von Brunner Eisenwaren. Dort könnt ihr die besten Grill überhaupt erstehen. Hört jetzt gut zu.
Brauchst du einen rechten Grill? Dann musst du zum Brunner Eisenwaren auf Bassersdorf gehen. Ein Spezialist für Weber Grill und Big Green Egg. Auch online auf www.premium-grill.ch. Brunner Eisenwaren. Qualität seit 1890. www.premium-grill.ch.
Ja, wir haben vorher von Deutschland geredet und wenn wir den Eindruck haben, in Deutschland läuft es nicht so rund und die deutsche Demokratie ist vielleicht das Vorbild für die Republik im Kongo, aber nicht unbedingt für ein normales europäisches Land wie wir, wo schon ein bisschen länger demokratisch sind als unsere lieben, lieben nördlichen Nachbarn, wo immer ab und zu wieder gerne ein bisschen Diktatur haben oder dann wieder ein bisschen Monarchie und so weiter. So wie es das Edik Wehrmann gut findet, damit er ein bisschen mehr Zeit hat, um sich mit seiner Frau zu käfeln. Gut, wenn wir das einmal sagen, dann müssen wir jetzt auf Deutschland schauen, was ist heute passiert.
Etwas, was es noch nie gegeben hat in dieser Republik, nämlich im ersten Wahlgang ist der Kanzlerkandidat Friedrich Merz gescheitert. Der hat 316 Stimmen gebraucht, hat nur 310 bekommen. Woran es genau gelegen hat, ist schwierig herauszufinden, weil es ist eine geheime Wahl. Jetzt, wo wir die Sendung aufnehmen, läuft der zweite Wahlgang, wo man zuerst hat müssen beschliessen, dass man das noch darf, am gleichen Tag noch einen machen. Der lachende Dritte ist der Olaf Scholz. Er bleibt noch mal Kanzler bis noch, vielleicht heute Nachmittag. Vielleicht gibt es auch noch einen dritten, vierten, fünften Wahlgang. Aber klar ist, schon bevor der Kanzler Merz antritt, ist er angezählt. Und zwar nicht nur ein bisschen, oder?
Gut, und es ist natürlich auch für die Deutschen, man sieht es ein bisschen an den Reaktionen, also so wirklich, wie soll man sagen, gesetzte Wirtschaftsverbände, wie zum Beispiel der Chemieverband, also wie bei uns Science Industries oder ja, der alte SGCI, die sagen nur noch, es ist bescheuert. So weit sind wir also in Deutschland, dass die Wermutssprache sogar die Wirtschaftsverbände erfasst. Nein, es ist, erstens ist es natürlich peinlich, das ist klar, müssen wir nicht diskutieren. Aber es zeigt schon, dass der Friedrich Merz einfach zu wenig Autorität hat. Ich meine, wir wissen es ja nicht, sind es jetzt Leute aus der eigenen Reihe, die nicht richtig gestimmt haben, oder sind es von der SPD? Meine Vermutung ist, es ist CDU. CSU, ich kann mir nicht vorstellen, dass die SPD, die erstens so gut verhandelt hat, ja, und wo jetzt kann weiterregieren, obwohl es die Wahlen epochal verloren haben. Ich meine, wieso sollen die jetzt nicht Friedrich Merz zum Kanzler wählen? Nein, es sind Stimmen tot, also nicht tot, aber mit grösster Wahrscheinlichkeit aus der CDU, CSU. Und das zeigt, der Friedrich Merz hat keine Autorität in der eigenen Partei. Und man versteht es ein bisschen, weil er hat, also ich weiss nicht, was der richtig gemacht hat im letzten halben Jahr. Ich finde politisch, wir haben es diskutiert, wo die Wahlen waren. Der Friedrich Merz ist eigentlich ein vernünftiger, bürgerlicher, sogar vom konservativen Flügel stammender CDUler. Hätte man eigentlich mehr können erwarten, aber er ist vielleicht wirklich taktisch einfach eine Flasche, weil vielleicht gibt es auch einen Grund, warum Angela Merkel ihn so leicht hat können entmachten und aus dem Verkehr ziehen, weil er einfach taktisch nicht gut ist, weil mit deren SPD hat er auf eine Art verhandelt, wo man wirklich am Schluss gefühlt hat, hey, die SPD hat ja die Wahlen gewonnen. Die haben ja wirklich unglaublich gut vorwärts gemacht, während die CDU froh muss sein, dass sie überhaupt dürfen mitmachen. Und er hat so viele Konzessionen gemacht und so nichts rausgeholt für seine eigenen Leute, für seine eigene Partei, dass mich nicht überrascht, dass viele Leute finden, in der eigenen Partei, du, was soll da eigentlich der Fritzli Merz, den muss ich nicht ernst nehmen.
Ja, und es bedeutet auch, dass schneller wahr geworden ist, was der Hans-Georg Maaßen in dem Gespräch mit mir eine Woche vor der Wahl vorausgesagt hat, dass die Regierung, erstens ist es eine Regierung, wo der Friedrich Merz, wenn er dann gleich noch Kanzler wird, wovon ich ausgehe, einfach das Essen serviert, gekocht wird von Herrn Klingbeil, von der SPD, hinten dran. Er ist nur vorne der Grüße August und er darf den Kanzler spielen. Und zweitens ist die Regierung bereits jetzt angezählt, sie ist geschwächt, sie muss zittern. Sie meinen, es kann auch in Zukunft irgendwie, sobald es keine Abstimmung gibt, ist das wieder gefährlich. Die AfD kann zurücklehnen, sie kann schauen, wie die schon jetzt kranke Regierung durch die nächsten vielleicht nur Monate, vielleicht auch ein Jahr, vielleicht auch zwei stolpert und irgendwann wieder zerbricht, spätestens wenn wirklich die Basis von der CDU sieht, dass es keinen Regierungswechsel gibt, dass die AfD noch mehr gewinnt, oder? Und ja, das Problem will man, das haben wir jetzt noch nicht besprochen, aber das Problem will man anders lösen von der AfD, die einfach zurücklehnen kann. Man will die AfD, jetzt hat man sie fängen mal mit einem Coup, und man kann es nicht anders sagen. Unser Kolumnist Claudio Zanetti schreibt es so, ein Coup von der Nancy Faeser als rechtsextrem erklärt. Und natürlich wird man probieren, sie zu verbieten. Das, eben im Unterschied zu der Schweiz kann man das in Deutschland, ist aber ein langer Prozess. Und ich weiss nicht, ob das Geheimgutachten ist, ein riesiger Skandal. Also, auf der einen Seite hast du eine wankende, bereits jetzt wankende Regierung. Auf der anderen Seite wehrt die sich noch zusammen mit der SPD gegen die Konkurrenz mit fragwürdigen Methoden. Also Deutschland ist schon unglaublich an einem Punkt angekommen. Man hat jetzt nicht für möglich gehalten in dem Land. Also es ist eine unglaubliche Entwicklung und viel schneller, als wir noch den Februar gemeint haben.
Und ich meine, man muss natürlich jetzt auch ein bisschen sehen aus der Sicht von der SPD. Das ist ja hart, oder? Also erstens hat ja die SPD so ein bisschen das Problem, sie trauen ja Friedrich Merz nicht ganz über den Weg, weil erstens ist er ein Konservativer, zweitens wissen sie natürlich ganz genau, er kann jederzeit die Koalition abbrechen und mit der AfD eben trotzdem etwas machen. Und Friedrich Merz hat sich ab und zu durchaus auch als flexibel erwiesen. Also sie sind sowieso immer ein bisschen in Panik. Oder? Die SPD ist sowieso immer ein bisschen in Panik, weil warum sind sie in Panik? Weil sie wissen, Neuwahlen sind sie für sie katastrophal, da werden sie noch mehr verlieren. Also es ist sicher die letzte Eisenbahn für die SPD, dass sie noch einmal können regieren und vielleicht auch zeigen, dass sie etwas können. Und sonst sind sie wirklich in der Wüste. Das heisst, für sie ist das ein unglaublicher Schlag. Deshalb glaube ich auch eben, sie haben dort sicher den Merz gewählt, weil für sie ist es ja sehr, sehr unangenehm, dass die neue Koalition, die sie eben eigentlich gut verhandelt haben, viel rausgeholt haben für sich, dass die schon von Anfang an auf so einer schiefen Ebene muss anfangen. Und natürlich auch, sie merken ja auch, die Autorität vom Merz ist nicht gut offensichtlich. Und das ist für die SPD jetzt auch nicht gut. Also ich bin überzeugt, die haben nicht Freude. Die jubeln jetzt nicht an, Gott sei Dank, der Merz hat das Problem. Nein, sie haben das Problem, weil sie merken, hey, die CDU, CSU, hey, ist das so instabil? Hey, tun die ihren angeblichen Kanzler nicht achten, nicht respektieren, dass sie eben so eine Demütigung verpassen. Oder? Da muss man sehen. Das ist ja eine unglaubliche Demütigung. Und wir haben es ein bisschen gesehen beim Trump. Das spielt eine Rolle, wie man anfängt. Es spielt eine Rolle, wie man seine Amtszeit anfängt. Und der Friedrich Merz, also seit den Wahlen, ist der ja nur noch am Stolpern, am Wundenlecken, am Umkehren.
Es ist,
ja, es ist brutal, oder? Ich meine, wie wird der erfolgreich ein Land renovieren, wo wirklich müsste renoviert werden, wo ernsthafte Probleme hat, grosse Probleme hat? Also, wir sind gespannt. Gut, gehen wir noch zu einem anderen sehr wichtigen Thema. Wir haben schon ein paar Mal gesagt, wir sagen es noch einmal, die Kompass-Initiative ist extrem wichtig. Die ist ganz extrem wichtig. Da geht es wirklich um unsere Demokratie. Auf eine Art, wo Cedric Wermuth, Hobby-Politologe, keine Ahnung davon hat. Es geht ums Ständemeer. Es geht darum, dass wir über wichtige Verträge, wie zum Beispiel die neuen Rahmenverträge, eben auch Kantonsmehrheit wollen, haben oder nicht. Gut, könnt ihr unterschreiben und hört jetzt gut zu.
Muss die Schweiz bald automatisch EU-Recht übernehmen? Die Kompass-Initiative will genau das verhindern. Bei völkerrechtlichen Verträgen mit dynamischer Rechtsübernahme sollen Volk und Stände mitreden können. Für die Schweiz steht viel auf dem Spiel. Es geht um unsere direkte Demokratie. Unterschreibt darum jetzt die Kompass-Initiative. Mehr Informationen gibt es unter www.kompasseuropa.ch.
Ja, das Bundesgericht hat wieder mal bewiesen, dass meiner Meinung nach von den drei Gewalten, die wir heute haben, die Justiz die problematische Säule ist. Weil dort immer mehr Richter, ich weiss nicht, wie die auf die Idee kommen, die haben wirklich langsam das Gefühl, sie sagen Gott. Und sie sagen eigentlich die Gesetze machen. Und sie müssen nicht mehr auf Politiker hören, die gewählt worden sind, sondern sie sind der Richter. Also es ist wirklich unglaublich, wie der Richterstaat, wo selbst verliebte Richter einfach sagen, wir machen jetzt so, wir tun Zeug beschliessen, wie weit das auch schon in der Schweiz gekommen ist. Dominik, was ist das neueste Beispiel?
Ja, das Bundesgericht hat einen alten Entscheid umgeworfen und entschieden, dass die Uni Lausanne natürlich, die dürfen die Sauvigna-Sektion an der Uni Lausanne von der Uni sozusagen oder ihre Anerkennung als universitäre Organisation wegnehmen, weil sie nur Männer aufnimmt. Und das Argument ist, dass die Männerverbindung eben karriererelevant sei. Und das ging nicht. Im Gesetz hat zwar nichts geändert, aber das Bundesgericht sagt, es gäbe einen Aktionsplan oder eine bundesrätliche Strategie, die sagt, man müsse schauen, dass Frauen besser gefördert werden. Sozusagen wegen mehr rein so einem Papier vom Bundesrat, das gar nicht Gesetzeskraft hat, sagt das Bundesgericht, müssen wir einen Entscheid von 2014 umstoßen und jetzt anders entscheiden. Und darum kann man für Zofinja den Status wegnehmen. Ich sage das klar als Mitglied von einer gemischten Verbindung, dass ich es auch blöd finde. Aber wahrscheinlich sollte Zofinja eine Kampagne machen und sagen, wir sind die erste Studentenverbindung, die vom Bundesgericht sozusagen bestätigt bekommt, dass sie gut ist für die Karriere. Ich finde das wirklich gut. Sie sollten das in eine Werbekampagne ummünzen. Aber deine Kritik an der Justiz ist wirklich richtig. Es sind aktivistische Richter, die Politik machen. Es sind zwei Grüne, ein Ex-SVPler, der Herr Donsala, der alles macht, was nicht bürgerlich ist. Es ist Frau Obri eben von den Grünen, Frau Henni von der Mitte, ein FDPler, der Kradolfer. Es ist meines Wissens keine öffentliche Diskussion gewesen. Darum kann man nicht sagen, wie das Verhältnis war. Und dann noch Bundesrichterin Ritter. Das ist die, wo brisanterweise ein Bundesverwaltungsgericht in einen Skandal, in einen Fischenskandal involviert war. Ihr könnt das alles auf nebelspalter.ch nachlesen. Gegen einen Bundesrichter, der Mitglied ist in einer Männerverbindung. Oder? Also, vielleicht hätte die sogar müssen eigentlich in Ausstand treten.
Gut, was das Lächerlichste eigentlich ist an dem Entscheid, ist ja, dass anscheinend an der Uni Lausanne auch eine Vereinigung gibt von Studentinnen, die nur für Studentinnen offen ist. Und dann frage ich mich, wieso soll jetzt das gehen? Und das Argument, das du ja gesagt hast, ist eben, Zofinja ist eben berufsfördernd, weil das ist so ein grosses Netzwerk und so weiter. Deshalb ist es eine Diskriminierung. Während wenn man bei einer feministischen Studentenvereinigung mitmacht, ist das offensichtlich nicht gut für Karriere. Also auch das, ich meine, also, das ist ja auch intellektuell armselig, muss ich jetzt ehrlich sagen. Also die Richter auch da, bisschen gut, suchen doch einen anderen Beruf, gehen doch irgendwie in eine NGO, ich weiß auch nicht, ein bisschen gut Papier hin und her schieben. Nein, es ist eine Zumutung, was da beschlossen wird. Aber was ich auch interessant finde, aber ich kann mich täuschen, ich habe es noch nicht gehört richtig, aber ich finde, da muss eine FDP, hätte müssen scharf reagieren. Scharf. Weil wer, aber das ist ja eben auch nicht mehr so bekannt, Zofinja, das ist die Studentenverbindung vom Freisinn. Das ist eine ganz wichtige Studentenverbindung. Das war die erste gewesen, gegründet eben in Zofingen natürlich. Deshalb Zofinja. Das ist eine absolute Elite-Organisation gewesen vom Freisinn. Fast alle Bundesräte, bis in die 60er Jahre, bis noch weiter in die 70er, 80er Jahre sind Mitglied gewesen von der Zofinja. Auch der General Guison übrigens, das ist noch interessant, an der Uni Lausanne. Der Arm sich, der ist dort, das ist noch lustig, oder? Der General Guison hat ja nicht so wahnsinnig beeindruckende akademische Karriere gemacht, hat etwa 3, 4, 5, ich weiß es nicht mehr genau auswendig, etwa 3, 4 verschiedene Studien angefangen, alles abgebrochen, nie abgeschlossen an der Universität. Hat dann immer ein bisschen gewurmt, ist ein bisschen peinlich gewesen für einen General, dass er nicht ein richtiger Akademiker ist mit Abschluss. Aber er ist Zofinger gewesen. Und Zofinger ist ihm wahnsinnig wichtig gewesen. Und er ist wirklich an alle festgegangen und natürlich auch immer sehr, sehr gefeiert worden. Logischerweise, man ist alle sind stolz gewesen, dass der General in der Zofinger ist. Aber es sind auch alle anderen, ihr könnt jeder freisinnige Politiker, der etwas ist in dem Land, ist in der Zofinger gewesen. Auch jeder Wirtschaftsführer, der etwas ist, in dem Land, war in der Zofinja. Alle höheren Offiziere, auch alle Chefbeamten, zu dieser schönen Zeit, wo es noch freisinnige Chefbeamte gibt. Die FDP, der Thierry Burkhardt, sollte jetzt eine pfefferte Stellungnahme machen. Das geht nicht. Und vielleicht gerade einen Vorstoß machen im Parlament, dass man solche Entscheide langfristig verhindert. Das ist eine Zumutung, wie man dort die Versammlungsfreiheit einschränkt zugunsten vom Gleichstellungsgesetz. Wieso ist Versammlungsfreiheit plötzlich weniger wichtig als Gleichstellungsgesetzbarkeit? Das ist nicht etwas, was die Richter entscheiden können. Das will man politisch entscheiden. Das soll das Parlament entscheiden. Und sicher nicht ein paar 3, 4 vertrottelte Richter in Lausanne.
Gut, weißt du, es ist so, man hat eigentlich den Entscheid gar nicht so erwartet, weil es ja eben einen Präzedenzfall gibt und weil im Gesetz nichts geändert hat. Und eben die Vereinsfreiheit ist ein verfassungsmäßiges Grundrecht. Das ist komplett absurd. Ich meine, du hast es erwähnt, das Urteil ist intellektuell extrem dünn, hat aber natürlich auch eben mit der Selektion von der Bundesrichter zu tun. Also wer da, ich habe die Namen genannt, oder? Also da kannst du in einen Fischerskandal involviert sein und wirst vom Bundesverwaltungsgericht auf Lausanne befördert, noch zum Dank. Ich meine, das ist absurd. Wir müssen darüber reden, wie die Justiz gewählt wird. Wir müssen darüber reden, wie sie gezahlt wird. Wir müssen darüber reden, wie dass sie Abgaben zahlt. Ich meine, die zahlen dann alle noch an die Partei, außer der Donzala, der zahlt nichts an die SVP, oder? Weil er austreten ist rechtzeitig. Und das ist absurd auch, wir müssen eine Diskussion führen, wie in den USA, über Originalismus, dass man an den Text, an dem Gesetzestext und am Verfassungstext so bleibt, wie er gemeint worden ist, wo man ihn beschlossen hat. Und du hast vorher erwähnt, wenn man das ändern will, dann braucht es eine Verfassungsänderung. Dann kann man die anstoßen da einen im Bundeshaus und nicht in Lausanne auf dem Mont-Repos, wo man irgendwelche halb durchgeknallte Richter hat, die dann eben einen Präzedenzfall über total kehren. Und noch ein letzter Punkt, ich habe im Bundeshaus gesehen, es gibt tatsächlich in der FDP so Überlegungen, dass man die Vereinsfreiheit auf Gesetzesstufe konkretisieren muss. Es wäre ein Armutszeugnis, wenn das nötig ist, aber es scheint so, dass es halt nötig ist.
Genau, und du hast völlig gesagt, der Gesetzgeber hat das todsicher nie beabsichtigt, als er das Umstellungsgesetz beschlossen hat. Das ist eben, das ist eine Zauerei. Und das ist genau der Punkt, die Richter, ob sie jetzt intelligent sind oder dumm, ich halte sie für eher dumm, aber schon gleich, vielleicht sind sie auch intelligent. Der Punkt ist, wir wollen nicht, dass 5 Leute 9 Millionen übersteuern können. Das ist der Punkt. Das ist eine Verletzung von der Gewaltenteilung. Weil die Richter sind nicht zuständig zum Gesetz zu geben. Sie sind nicht zuständig. Sie sind nur da, zum interpretieren, ob das, was der Gesetzgeber gemeint hat, wirklich auch eingehalten wird. Und das hat er nicht gemeint. Nein, es ist eine ganz üble Entwicklung. Es ist übrigens eine Entwicklung, die in allen westlichen Ländern passiert. Es ist das letzte Hurra von einem alten Establishment, wo nichts mehr durchbringt auf demokratischem Weg und jetzt mit der Justiz probiert noch ihre letzten Freunde oder Anliegen oder Interessen zu wahren. Und das geht so nicht. Gut, das war Bern einfach an dem 6. Mai 2025. Dominik Feusi und Markus Somm auf neberspalter.ch. Könnt uns abonnieren. Es sei denn, ihr seid Richter, dann nicht. Bitte nicht. Wir wollen euch gar nicht. Wir haben nichts mit eurem Hut. Das ist das Zweite. Und das Dritte ist, nie sich entschuldigen, wenn man Gewaltenteilung ernst nimmt und wirklich das Gefühl hat, Gewaltenteilung ist etwas Wichtiges. In dem Sinn, macht's gut, bis morgen, gleicher Kanal, gleiche Zeit.
Das war Bern einfach.
Der Podcast wird gesponsert vom ACS Schweiz, Ihrem zuverlässigen Partner für alles rund ums Automobil. www.acs.ch